BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt der Michael Hafner. Herzlich willkommen. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt mit 8.848 Metern. Und vor einem guten Monat, da ist ein Foto vom Bergsteigerstau am Mount Everest um die ganze Welt gegangen. Da habe ich meinen eigenen Augen nicht getraut. Wie kann sowas sein? Ist die Welt aus den Fugen geraten? Das waren meine ersten Gedanken, die ich gehabt habe beim Anblick von dem Foto und bei den vielen Todesmeldungen von Bergsteigern. Heute können wir mehr darüber erfahren, was da los ist. Mein Gast ist nämlich der Extrembergsteiger Louis Stitzinger aus Füssen. Er war im Mai selber am Berg und hat den Mount Everest bezwungen. Wir reden über die Ursachen dieser Zustände, über kurze Zeitfenster, über die Besteigung entweder von Nepal oder von China aus, über die Motive der Bergsteiger aus aller Welt. Wir werden aber natürlich auch über die Schönheit der höchsten Berge unserer Erde reden, die Faszination, die sie ausüben und die den Louis und seine Frau Alex von Melle immer wieder zu neuen Expeditionen aufbrechen lassen. Und da sitzt er schon, Christi. Louis.
Grüße mich und grüß der Dossat, wie man bei uns im Allgäu
der
Dossat, sagt.
Genau, Ostallgäu. Genau. Was ist jetzt schlimmer, der Stau am Berg oder der Stau in der Stadt? Du hast nämlich jetzt ganz schön lang herbrauchen müssen wegen der verstopften Stadtstraßen in München.
Ja, das war halt furchtbar, aber ja. Ich glaube beides. Also ich hasse es einfach aufgehalten zu werden am Berg wie in der Stadt. Das ist das Gleiche.
Hast du jetzt aber nicht aus der Ruhe bringen lassen beim Stau in der Marsstraße, kurz vom Bayerischen Rundfunk? Hast du gedacht, irgendwie komme ich schon her?
Nein, das hilft nichts. Also das muss man am Berg wie in der Stadt gleich machen. Panik nützt nichts. Man muss ganz ruhig bleiben, das aussitzen und es gibt immer eine Lösung.
Es gibt immer eine Lösung. Das ist ein ganz gutes Bergsteigermotto. Und du bist, einmal mal über dich, müssen wir ein bisschen reden, bist in Halblech aufgewachsen, das ist auch im Ostallgäu, und hast auch schon ganz früh Bezug zum Bergsteigen gehabt.
Ja, also mein Vater war ja auch staatlich geprüfter Bergführer und meine Mutter ist auch ständig in den Bergen unterwegs und da kann man es nicht vermeiden, dass man bei diesem Sport wahrscheinlich landet.
Also mit der Muttermilch aufgesogen.
Sozusagen, ja. Meine Frau sagte mir, sie glaubt, dass ich schon mit den Skiern auf die Welt gekommen bin. Das ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich so anatomisch, aber ich habe zumindest
aber
sehr
es ist
früh
eine Aussage.
Angefangen.
Ja, ja genau. Ja. Und wie ist dann dazu gekommen? Also du hast ja dann bist du noch lang in München gewesen?
Ja, ich habe in München studiert und habe dann auch die nächsten Jahre beruflich da verbracht. War über 5 Jahre beim Alpenverein, bei der Sektion München, da direkt am Hauptbahnhof. Und habe dann 10 Jahre lang beim DRV Summit Club in Harlaching gearbeitet, im Büro. Und ja.
Dann bist du immer von München aus zum Bergsteigen gefahren, oder? Wenn's da, oder in die Berg.
Das ja, also in der Zeit bin ich von München aus halt in die Berge gefahren, in die umliegenden.
Ja.
Das war natürlich auch ganz interessant, weil auf dem Weg hat man mal neue Bergziele auch entdeckt.
So die Oberbayerischen Meer und die Richtung mehr, wo die München heute
genau, da wo ich gelebt habe früher, wo ich aufgewachsen bin, in Buching, da hat man zwar die Berge direkt vor der Haustür, aber man ist halt dann auch zu faul, mal weiter weg zum Fahren, um Neues kennenzulernen, weil das, was man vor der Haustür hat, die Ammergauer, die Lechtaler und die Tannheimer, das bietet halt so viel, dass man eigentlich nie gezwungen ist, weiter weg zu fahren. Und ich war schon immer irgendwie so ein kleiner Entdecker und habe das gern mögen. Und deswegen hat es mich dann auch gefreut, mal Wilder Kaiser näher kennenzulernen oder bis Dachstein. Und
da sind sie schon höher geworden, weil so Allammergau und Lechtaler, die sind jetzt nicht die höchsten Berg. Und da ist da dann so ein bisschen weiter raufgegangen. Du hast wahrscheinlich eher unten angefangen am Anfang, oder?
Ja, das
mit
ist.
Die niedrigeren Berge.
Das ist natürlich schon das Schöne, dass man von München aus in alle Richtungen sehr offen ist und sehr gut angebunden. Und da kann man dann auch mal ein Stück weiterfahren und ist trotzdem schnell dort. Und das eröffnet einem natürlich schon noch andere Möglichkeiten. Die Lechtaler, da geht es rauf bis auf gut 2.500, knapp 3. Das ist ja auch schon ganz ordentlich.
Was, ja, auf jeden Fall, ja.
Aber wenn man jetzt höhere 3000er oder vergletscherte Berge besteigen will, dann muss man natürlich schon an den Alpenhauptkamm fahren, nach Tirol rein oder ja, in die Schweiz und das ist von uns aus dann manchmal ein bisschen schwierig.
Eine blöde Fahrerei letztendlich, gell?
Ja, das dauert dann einfach unnötig lange und deswegen lassen wir das dann gleich bleiben und geht lieber vor der Haustür bergsteigen.
Ich habe mal gelesen, dass du und der Frau gesagt hast, einmal im Jahr 8000er, habt ihr das durchgehalten?
Ja, so ziemlich. Also bis auf ein Jahr, glaube ich mal, haben wir das durchgehalten. Da hat es verletzungsbedingt einfach eine Pause gegeben. Und sonst sind wir eigentlich jedes Jahr auf Expedition gefahren.
Mhm. Und das muss natürlich auch groß vorbereitet werden.
Das ist schon immer ein großer Kraftakt, ja, auch zeitlicher Art. Da muss man sich in der Regel 6 oder 8 Wochen frei halten und bedarf dann natürlich auch einiger Planung und Vorbereitung, das Ganze. Aber einmal im Jahr ist das schon noch okay so. Also da freut man sich auch drauf, da hat man ein Ziel, das man ansteuern kann. Andere machen das mitunter bis zu 3-mal im Jahr, die jetzt, was weiß ich, im Rekordtempo alle 14 8000er besteigen wollen. Und da ist das, glaube ich, dann schon eher Belastung und man muss sich zwingen dazu.
Ja. Man braucht da dann auch einen gewissen finanziellen Hintergrund. Das ist jetzt alles nicht ganz billig, gell?
Das selbstverständlich, kommt dann dazu. Also das ist eine sehr große Hürde. Viele können das aus diesem Grund schon alleine nicht machen, weil das einfach sehr, sehr teuer heutzutage ist und es wird immer noch teurer. Und deswegen ist 3-mal im Jahr, da muss man schon sehr gut gesponsert sein, wenn man das versuchen möchte. Uns langt da 1-mal im Jahr und da reichen die finanziellen Mittel auch dazu aus.
Dann. Und da ist man wahrscheinlich erstmal fix und fertig nach so einer extremen Tour, oder? Erst musst du ja. Ist jetzt der Akku leer, oder?
Ja, also wenn man ohne Sauerstoff geht, dann belastet einen das schon. Also da ist man dann schon mindestens einen Monat nachher platt, kann man sagen. Ja. Da hat man gar keine Bestrebung, irgendeinen Sport machen zu wollen. Da muss man sich regenerieren und erholen. Da zwingt einen förmlich der Körper dazu. Und erst nach so 4-5 Wochen kommt der erste Gedanke wieder auf, ich könnte doch einmal wieder eine Bergtour machen oder einen Sport machen. Wenn man Sauerstoff nimmt, das habe ich dieses Jahr eben erfahren, ist die Regenerationszeit doch erheblich kürzer. Also das kostet ein weniger Körner und das kostet den Körper anscheinend auch deutlich weniger Ressourcen dann.
Mhm. Hast du also so mit Höhenkrankheit auch schon Erfahrungen gemacht?
Habe ich am eigenen Leib auch schon verspürt, weil selbstverständlich habe ich auch meine Fehler gemacht und habe das bereuen müssen. Das war allerdings nie tragisch, aber ich weiß, wie sich das anfühlt und das ist ganz gut, auch um das bei jemand anders beurteilen zu können, wenn man die Erfahrung schon mal gemacht hat. Und ja, Höhenkrankheit sieht man eigentlich auf jeder Expedition immer wieder. Also das.
Ab einer gewissen Höhe haben es ganz viele dann eigentlich, gell, wenn man ohne Sauerstoff unterwegs ist.
Ja, das ist doch sehr häufig, leider Gottes, und kommt immer wieder dazu. Zum Glück sind die Folgen dann nicht so tragisch, wenn man schnell helfen kann.
Und absteigt halt dann.
Ja, absteigen ist im Endeffekt dann die einzige Lösung des ganzen Dilemmas. Aber man muss vor Ort einfach Medikamente und Sauerstoff haben, um da schnell helfen zu können. Und zum Glück sind heute die meisten Expeditionen eben gut ausgerüstet und können da auch dann sehr schnell Hilfe leisten.
Mhm. Jetzt im Mai warst du am Mount Everest. Das war, was ich in der Einleitung schon gesagt habe, wo dieses Foto entstanden ist. Es gibt auch auf unserer Internetseite brheimat.de gibt's ein paar Bilder, die von deiner Tour am Himalaya, also im Mount Everest entstanden ist. Du bist von der chinesischen Seite, also vom Tibet aus aufgestiegen, gell?
Genau, wir sind von Tibet aus aufgestiegen und nicht von Nepal.
Mhm. Genau, und von Nepal war dieser Stau, das Bild. Brheimat, habe ich die Ehre. Der Luis Stitzinger macht uns die Ehre, gibt uns die Ehre. Ist zu Gast, Extrembergsteiger, Bergführer bist auch. Und du warst im Mai dort, wo dieses Foto entstanden ist, am Mount Everest, bist aber von der anderen Seite auf.
Ja, genau.
Es gibt da problematisch am Mount Everest ist, glaube ich, das Wetter. Ja. Wegen Aufstieg, und da gibt es bloß immer so Zeitfenster. Was ist da genau los?
Also das Wetter ist in der Phase eigentlich im Mai, wo man den Berg üblicherweise besteigt, ist eigentlich relativ gut schon von Haus aus. Aber der Wind ist oft zu hoch. Also das kann sein, dass man da 2 Wochen bei schönstem Wetter rumsitzt, wie uns dieses Jahr geschehen. Aber der Wind es einfach nicht zulässt, dass man auf den Gipfel geht, weil dieser Jetstream, diese Ausgleichsströmung, diese atmosphärische, die drückt runter bis auf eben die Höhen dieser 8000er Gipfel. Weiter unten merkt man das mitunter gar nicht so stark, aber da oben hat es dann Windgeschwindigkeiten von 120 oder 150 Stundenkilometern. Also da käme man nicht einmal kriechend drauf. Und das verhindert dann eine Besteigung. Und üblicherweise gibt es in diesem Mai so ja, 2 oder oft auch 3 Zeitfenster, wo der Wind eben dann weg ist, weil sich die Jetstream-Achse verlagert und es dann ruhiger wird. Und ja, dann Windgeschwindigkeiten von 30 oder 40 Stundenkilometern am Gipfel herrschen. Und da kann man den Gipfel dann besteigen. Und diese Phasen dauern immer nur ein paar Tage lang, wenn man Glück hat. Und normalerweise in der Saison gibt es eben 2 bis 3 solcher Zeitfenster.
Mhm. Und das war heuer ein bisschen anders. Das war ein kürzeres Zeitfenster. War das der Grund, ja, dass da so viele auf sind?
Ja, so alle 5 bis 10 Jahre kommt es so, dass diese Zeitfenster durch das Verharren des Jetstreams einfach sich ausdünnen. Und dieses Jahr hat es eigentlich nur ein Zeitfenster gegeben, vom 22. bis zum 24. Ja, es ist ein bisschen länger gegangen dann auch für die, die die Geduld hatten. Aber das waren eigentlich die Haupttage dieses Jahr. Und immer, wenn das so der Fall ist, 2012 war auch so ein Jahr, wo Bilder mit Anstehen und Menschenmassen um die Welt gegangen sind, da kommt es dann dazu, dass eben sämtliche Bergsteiger vom Basislager zur selben Zeit aufbrechen und versuchen, an diesem Tag oder diesen Tagen eben auf den Gipfel zu gelangen. Und dann kommt es unweigerlich zu Staus.
Und ein Stau bremst aus und macht nervös, oder?
Ja, ein Stau ist schon hier in der Stadt sehr nervraubend.
Wobei da in der Stadt die Luft noch schlechter ist. Also das,
ja.
Habt ihr bessere Luft am Berg drum? Obwohl das auch nicht so war. Ich habe so viele Hubschrauber so rumfliegen, habe ich gelesen.
Ja, auf der Südseite, ist der Helikopterverkehr schon mittlerweile beunruhigend. Das ist wahr. Aber die Luft am Berg stammt da eigentlich aus der Dose. Also man hat ja künstlichen Sauerstoff dabei. Ja. Der ist natürlich rein und nicht schadstoffbelastet. Also insofern könnte man da schon länger warten wegen der Luft. Aber es ist so, dass ein Stau am Mount Everest, der kann wirklich lebensgefährlich werden. Mhm. Wenn man ohne künstlichen Sauerstoff unterwegs ist, kann man das von der Kälte gar nicht aushalten und auch nicht von der Leistungsfähigkeit. Man baut einfach in dieser Zeit dann ab, wenn man da Stunden warten muss. Und das kann man nicht in Kauf nehmen, da muss man dann umdrehen. Und wenn man künstlichen Sauerstoff atmet, ist natürlich trotzdem eine große Belastung, wenn man da irgendwo 2 Stunden warten muss, weil da wird es einem dann ganz schön kalt. Also da hat es Temperaturen von unter günstigen Umständen minus 28, minus 30 Grad. Das ist dann schon warm da oben und wenn man Pech hat, ist es kälter. Und 2 Stunden stillstehen, das ist schon eine erhebliche nervliche und gesundheitliche Beeinträchtigung.
Und da muss man sagen, sterben ja auch Menschen beim Aufstieg. Und da habe ich dann eben gelesen, dass die dann einfach da am Wegrand sind und dass man dann drüber steigt teilweise. Oder ist das nicht so?
Ja, die Menschen, die dort oben sterben, die sterben natürlich jetzt nicht, weil sie da jetzt 2 Stunden warten müssen und da erfrieren oder ihnen der Sauerstoff in der Situation ausgeht. Also das sind aber teilweise dann schon so Begleiterscheinungen, auch diese Staus, die dafür verantwortlich sind. Wenn man da oben viel zu lange braucht, dann kann einem natürlich im Abstieg der Sauerstoff ausgehen. Mhm. Und das ist schon lebensgefährlich dann. Oder man drängt sich aneinander vorbei und der eine muss die Sicherung am Seil aushängen und ja, stürzt dann ab. Also ähnlich sind vielleicht so Szenarios auch dieses Jahr dort geschehen. Mhm. Und andere Fälle sind dann wieder sehr mysteriös. Also Leute kommen auf den Gipfel, sind vollkommen gesund, steigen wieder ab, übernachten noch mal auf dem Lager auf 7000 Meter und sterben ganz plötzlich in der Nacht. Also da ist vieles auch unentdeckt an Ursachen.
Extremsituation ist es einfach da oben.
Ja, das muss man einfach sagen. Das ist am Rande des menschlichen Lebensvermögens dort oben. Und Leute, die hier auch den ganzen Tag dann nichts trinken, die können da einfach nach dem erfolgreichen Gipfelgang auch an einer Lungenembolie sterben oder können einen Herzinfarkt erleiden da oben. Also das kann man nie ganz aufklären, was da im Grunde genommen geschehen ist. Und die Ursachen für die Todesfälle sind sicherlich sehr, sehr mannigfaltig.
Das würde ich auch so meinen. Glaubst du, dass es viele Leute gibt, die zu unerfahren sind, die darauf wollen?
Es gibt sicherlich viele Leute,
die... Das sollte schon auch eine Rolle spielen, dass man Erfahrung hat mit...
Absolut, Also da werden auch die Stellschrauben in den nächsten Jahren sicherlich angezogen werden von Seiten der Behörden. Erste Anfänge hat man dieses Jahr schon bemerkt, aber es brechen sicherlich viele der Aspiranten da sehr unbedarft auf oder sehr unerfahren. Wobei man sagen muss, dass die guten Veranstalter da schon auch ein sehr großes Sicherheitsnetz aufspannen. Und Unerfahrenheit allein bedeutet noch nicht, dass es fahrlässig wäre, da hinzufahren, weil die Bergführer ja einen Teil dieser Unerfahrenheit auch kompensieren können. Ja. Mhm. Wichtig ist, dass die Leute fit, gesund und leistungsfähig sind. Und in unserer Gruppe gab es keinen Fall, der dem jetzt nicht entsprochen hätte. Mhm. Also da waren wirklich alle mustergültig vorbereitet. Das muss man schon lassen.
Ich habe gelesen, dass es auch einen Unterschied gibt von dem Land, von wem man aufsteigt. Also ihr seid von Tibet, von China aus aufgestiegen und von Nepal aus habe ich gelesen, dass die da ein bisschen lässiger damit umgehen, weil sie vielleicht auch das Geld brauchen.
Ja, das ist schon wahr. Also das Geld nehmen natürlich beide Länder gerne, aber Nepal ist sicher noch stärker darauf angewiesen. Und die Chinesen haben einfach dieses Jahr begonnen, die Bestimmungen schon mal um einiges zu verschärfen. Das betrifft den Müll. Da sind höhere Gebühren auch eingeführt worden. Der Müll wird jetzt wirklich abtransportiert und es gibt da im Basislager eine regelrechte Müllabfuhr. Mhm. Überall sind Tonnen aufgestellt und es finden jede Saison dort Reinigungskampagnen statt und auch in den Hochlagern sind die Bestimmungen verschärft worden. Also man muss auch sämtliche Fäkalien wieder vom Berg hinunterbringen. Das geschieht mit so großen Chemiefässern. Also das Ganze nimmt wirklich ernstere Züge an, was ja sehr gut ist. Mhm. Also da sind auch die Bergsteiger eigentlich, obwohl sie dafür bezahlen müssen, und das nicht wenig, sind begeistert darüber, dass jemand endlich was unternimmt. Und das betrifft auch die Vorerfahrung der Bergsteiger. Ja. Man muss da einen Tourenbericht abgeben und Gipfelzertifikate von höheren Bergen einreichen, wenn man welche besitzt, und eben seine Erfahrung dokumentieren. Und auch die einheimischen Bergsteiger, die chinesischen Bergsteiger, haben die Auflage, dass sie mindestens einen 8000er vor dem Mount Everest bestiegen haben müssen, sonst dürfen sie da nicht antreten. Was dazu führt, dass mittlerweile wahrscheinlich mehr chinesische Bergsteiger es von Nepal aus versuchen, die dem nicht entsprechen können, als von China aus.
Ja. Gibt es eine Chance, dass Nepal da jetzt auch ein bisschen die Schrauben anzieht?
Ich denke schon, weil der Druck einfach sehr hoch ist von Seiten der Öffentlichkeit, die natürlich über diese Bilder wie sie dieses Jahr rumgegangen sind,
staunt Bilder,
und,
ja,
genau, und ja, das absolut nicht verstehen kann und da natürlich der Druck sehr hoch wird, aber auch von Seiten der Bergsteiger, die das selber auch nicht mehr wollen und die auch sagen, so geht es nicht weiter, das ist einfach gefährlich und man muss da irgendwo restriktiv einwirken. Man sieht es an anderen Bergen, dass das durchaus geht und dass man vernünftige Lösungen dafür finden kann und dass trotzdem immer noch genügend Bergsteiger an diesem Berg fahren dürfen und können. Mhm. Also es ist beides möglich, aber man kommt um behördliche Auflagen nicht herum.
Ja.
Durch Selbstregulation funktioniert das bei solch einem Andrang einfach nicht mehr.
Es ist einfach, weil wir mehr Menschen geworden sind, es sind auch mehr Menschen am Berg und das muss organisiert werden.
Das ist richtig,
letztendlich.
Ja. Das ist wie überall, wo der Andrang einfach so groß wird, dass er Überhand nimmt, muss man regulierend einwirken und Bergsteigen ist einfach zum Massenphänomen geworden. Wandern, Klettersteig gehen, Hochtouren gehen, Sportklettern, das ist alles heute
überall
wahnsinnig
das Gleiche,
populär.
Auf der ganzen Welt, ja.
Ja,
genau.
So ist es.
Was muss man eigentlich ausgeben, wenn man so eine Mount Everest-Tour bucht? Das ist jetzt, das geht schon in die Zigtausende.
Ja, dafür kann man sich vieles anderes leisten. Also ein Kleinwagen oder
ein mittleren.
Diverse Urlaube. Ja. Die Kosten, die betragen im Schnitt mittlerweile mit einem Veranstalter, mit einem westlichen Veranstalter, der dann auch vernünftige Leistungen erbringt, ist der Schnitt ungefähr 50.000 Euro,
ja,
was das kostet. Und die Preise gehen rauf bis zu 100.000 Euro, kann man sagen, knapp für ja, besondere Leistung wie eine verkürzte Reisedauer. Normal dauert die Expedition 6 Wochen und manche Anbieter machen das in 3 bis 4 Wochen dann möglich, dass man da auf dem Gipfel steht. Die Krönung war eine Frau, die es dieses Jahr in 2 Wochen von zu Hause auf den Gipfel geschafft hat.
Wahnsinn.
Und wieder nach Hause zurück. Also das wird in diese Richtung in Zukunft wahrscheinlich auch noch weitergehen.
Aber eine Erfolgsgarantie können die Veranstalter ja nicht bieten. Ich meine, wenn jetzt einfach das Zeitfenster nicht passt und so, dann scheitert es doch auch, oder?
Ja, also eine Garantie gibt es eigentlich nicht dafür. Ja, also man kann natürlich anhand der Erfolgsstatistik eines Veranstalters schon sehen, da schaut es gut aus, der bringt alle auf den Gipfel bisher oder hat einen Großteil seiner Leute immer raufgebracht. Da kann man natürlich schon gewisse Aussagen dann treffen, aber garantieren kann man sowas nie, weil das kann auch mal eine Saison geben, wo kein Zeitfenster einfach da ist, kein Wetterfenster, weil der Jetstream da bleibt oder es viel schneit oder ähnliches.
Die Natur gibt es halt auch noch, genau.
Und das ist ja eigentlich ein Teil des Abenteuers auf Expedition,
genau.
Also das will man ja auch nicht wegnehmen.
Du hast vorhin von Veranstaltern gesprochen, westliche Veranstalter, gibt es da große Unterschiede? Gibt es Unterschiede bei der Seriosität?
Es gibt schon Unterschiede, wobei China hat in Tibet eigentlich mittlerweile ziemlich Tabula Rasa gemacht. Die haben einige Veranstalter, denen ständig Unfälle passiert sind, schon verboten. Die dürfen nicht mehr kommen und die verbleiben auf der Südseite. Und das sind meistens die Veranstalter, die halt sehr billige Preise anbieten, weil die an allem dann sparen müssen und natürlich kein gutes Personal dann anwerben können, weil das mehr kostet oder auch am Sauerstoff sparen müssen und die Menge stark begrenzen müssen und so weiter und so fort. Das sind meistens diejenigen eben mit den billigen Preisen, die da dann Probleme bekommen. Und man sieht es auch anhand der Unfallstatistik. Es ist schon bezeichnend, dass denselben Unternehmen immer wieder Unfälle passieren.
Also das kann man an der Statistik schon sehen und
ja,
einfach das, man kennt sie dann schon aus. Also ist nicht unbedingt ratsam, jetzt zu so einem billigeren zu gehen, weil man dann auch die weniger Sicherheit geboten kriegt letztendlich.
Ja, das ist wirklich wahr. Also in dem Fall ist es wirklich so, dieser Sauerstoff, die guten Sherpas, die guten Climbing-Sherpas als Begleiter, die sehr stark und zuverlässig sind. Das kostet einfach entsprechend mehr Geld. Und in dem Fall ist es wirklich richtig, mehr Geld bedeutet auch wirklich mehr Sicherheit. Mhm.
Luis Stitzinger ist mein Gast. Die Zeit geht schnell vorbei. Wir sind immer noch beim Mount Everest, wo du im Mai warst. Und bei dieser Expedition, da wolltest du dir auch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk machen. Du bist letztes Jahr 50 geworden.
Ja.
Schaust nicht so aus.
Gott sei Dank.
Ja, sportlich. Was war das für ein Geschenk, das du dir machen wolltest, was aber dann nicht so ganz hingehauen hat?
Ja, wir wollten eigentlich der Bergführer der anderen Gruppe, ein Freund von mir, der Ruppert, und ich wollten nach der Führung noch einen privaten Versuch unternehmen, ohne Sauerstoff auf den Gipfel zu kommen. Das hat eigentlich ganz gut ausgeschaut, aber das späte Zeitfenster am Berg hat uns diese Chance dann letztendlich genommen.
Mhm. Und was heißt es ohne Sauerstoff? Wie geht's einem dabei? Wenn du das gemacht hättest.
Ja, ziemlich bescheiden, würde ich mal sagen. Ja,
das habe ich mir jetzt fast gedacht.
Weil das ist schon sehr anstrengend. Ja. Also die Unterschiede sind schon markant. Mhm. Das habe ich gemerkt, als ich an dem wir aufs Lager 2 aufgestiegen sind, das ist 7800 Meter, habe ich zum Test und auch zur Vorbereitung, also um meine Atmung anzupassen, habe ich das absichtlich ohne Sauerstoff gemacht an dem Tag. Und da sind mir sämtliche Leute davongezogen. Also das ist einfach leistungsmäßig schon beeinträchtigend. Und zum anderen habe ich das oben schon auch gemerkt, also so von der Regeneration habe ich länger gebraucht und mir ist deutlich schlechter gegangen als vorher oder auch nachher. Der Gipfelgang hat sich eigentlich im Verhältnis dazu lockerer angefühlt mit Sauerstoff dann. Und ja, entsprechend kann man sich das vorstellen, wie das dann in den Etappen zu Lager 3 und auf den Gipfel dann weiter vor sich geht. Also da baut man natürlich sehr schnell ab da oben.
Muss man sich dann zur Vorbereitung von so einer Tour, muss man sich da so Anpassungsübungen machen? Habe ich etwas gelesen, dass es gibt, selbst davor schon, dass man sich so diesen Zuständen aussetzt. Gibt es da irgendwelche Sachen?
Ja, da gibt es schon heute Möglichkeiten, sich vorzubereiten und auch die Zeitdauer am Berg dadurch zu verkürzen. Wir, also meine Gruppe, ist klassisch vorgegangen. Mhm. Wir haben 6 Wochen am Berg gehabt und wir mussten das nicht machen. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich neugierig drauf war und wissen wollte, wie viel das bringt und wie es sich auch anfühlt. Ich habe 4 Wochen lang vor Beginn der Expedition in einem sogenannten Hypoxiezelt übernachtet und habe dort die Höhe, die entsteht dadurch, dass man Sauerstoff ausfiltert aus der Umgebungsluft. Also da hat man keinen anderen Druck im Zelt. Das ist ein ganz normales Zelt, wie man es auch draußen zum Campen benutzen würde. Die Höhe, die kommt eben zustande dadurch, dass Sauerstoff ausgefiltert wird und durch Stickstoff ersetzt wird. Und da kann man dann eben größere Höhen simulieren. Bis hin zu 7000 Metern kann man da aufbauen. Und das muss man behutsam zusammen mit einem Coach und entsprechend eines Planes dann steigern und kann so sich quasi zu Hause voraklimatisieren. Mhm. Und Leute, die diese Expedition in 4 Wochen oder noch kürzer eben machen wollen, die müssen zwangsläufig zu Hause hier einiges an Vorleistung erbringen. Die müssen 8 Wochen lang in einem sogenannten Hypoxiezelt übernachten und müssen sich vorher eben diese Zeit nehmen, die sie sich nachher sparen können.
Und dieses Hypoxiezelt, das muss man erstmal irgendwo herkriegen oder wird das dann irgendwo gestellt vom Veranstalter?
Genau, das ist inklusive in dem Reisepreis enthalten. Das stellt einem der Veranstalter zur Verfügung. Das gibt aber, wenn man das selber mal ausprobieren möchte, also es machen auch viele Radler oder andere Leistungssportler als Höhentraining. die leihen sich bei einer Verleihstelle so ein Zelt aus mit Generator. Da gibt es Verleihstellen in Deutschland und Österreich, wo man das bekommen kann. Aber das ist nicht ganz billig, der Spaß. Und deswegen ist der Reisepreis ja auch letztendlich so hoch. Gerade wenn man das 8 Wochen lang machen muss, das ist immerhin 2 Monate. Also das ist schon eine ganz schöne Zeitdauer dann.
Man muss schon zart sein, wenn man sich so auf sowas vorbereitet. Oder auch du als Extrembergsteiger und Bergführer, da brauchst du schon einen Willen, das durchzuhalten.
Oder? Ja, also man...
Also ein bisschen Egoismus gehört dazu, oder? Ich muss das jetzt schaffen.
Man muss schon leidensfähig sein und es muss einem auch zu einem gewissen Prozentsatz Spaß machen. Also sonst würde man das nicht wiederholt jedes Jahr machen. Mhm. Also ein bisschen Masochismus gehört wahrscheinlich schon dazu. Das ist aber bei Sportlern weit verbreitet. Also das ist dieser Wechsel aus Anspannung und Entspannung, der ist einfach anscheinend sehr lustvoll. Und es gibt genug Leute, die sich auch hierzulande so lang auf dem Rad schinden oder Bergläufe machen oder andere fantastische Leistungen bringen. Also das ist schon den Sportlern einfach zu eigen.
Ein gewisser Suchtfaktor, kann man sagen, ist da gegeben.
Definitiv, ja. Also das ist wahrscheinlich körperlich bedingt zum einen, aber beim Höhenbergsteigen, da kommen eben diese fantastischen Bilder noch dazu.
Darüber sprechen wir dann in der zweiten Stunde, über die Schönheit von dem Ganzen. Wir haben jetzt über dieses Negative oder über diese Verhältnisse, na so negativ war es jetzt eigentlich gar nicht, du hast dann bloß erklärt, wie es ist, gell?
Ja. Also bei uns war es eigentlich überhaupt nicht negativ. Ja,
genau.
Wir sind da eigentlich sehr gut davon gekommen und haben überhaupt keine Staus erlebt und an unserem Gipfeltag waren ungefähr 60 Bergsteiger unterwegs auf der Route nur. Das ist quasi nichts.
Und aber auch nicht gerade wenig. Also das
verteilt sich halt ein bisschen das besser. Das verteilt sich dann schon auf mehrere Stunden. Und da wir waren zusammen mit ungefähr vielleicht zu 20, waren wir auf dem Gipfel gestanden. Das ist für den Everest eigentlich gar nichts. Das ist dann richtig einsam, kann man schon fast sagen. Deswegen haben wir das voll genießen können. Und wir haben eben keine Probleme auch im Abstieg dann mit irgendwelchen Stauungen oder Wartezeiten gehabt.
Wie groß ist denn die Fläche auf dem Gipfel? Wie viel passen da auf?
Also so gleichzeitig können da schon ungefähr 50 Leute Platz finden. Das ist halt eine Spitze in dem Gratverlauf zwischen dem Nordostgrat und dem Südgrat. Und diese Spitze selbst bietet jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz, ist jetzt aber auch nicht so exponiert, dass es eine Nadel wäre, auf der nur balanciert ein Mensch stehen kann. So ist es jetzt auch nicht.
Man fällt nicht runter, wenn es viel
drauf sind. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil die Nord- und die Südflanke, da geht schon ordentlich runter. Das erfüllt einen auch mit eindrucksvoller Furcht, wenn man da runterschaut. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass man sich aneinander vorbeidrücken müsste. Also da hat schon genug Platz. Und dann auf dem anschließenden Grat ist ja noch mehr Platz. Aber wie auf dem Staubild von der Südseite zu sehen ist, also mehrere hundert Menschen gleichzeitig passen dann doch nicht oben
rauf. Die müssen dann warten.
Die müssen dann am Grat warten.
Ja, genau. Läuft denn diese, weil es heißt ja, der Aufstieg ist einmal von China aus, Tibet und dann von Nepal. Ist denn die Grenze zwischen die zwei Länder genau auf der Spitze?
Die verläuft genau über den Kamm, ja.
So wie bei der Zugspitze, Österreich, Deutschland.
Kann man vergleichen, also, genau. Ja.
Genau. Gibt es aber keine Grenzkontrolle.
Nein. Aber es gab schon Leute, die illegal auf die falsche Seite abgestiegen sind.
Oh, ja, und klar, kann man sich vorstellen.
Das gab auch Ärger dadurch.
Hat's Ärger gegeben.
Absolut. Das war mitunter auch, also nach offiziellen Angaben, die Ursache, warum eben die Bestimmungen auf der Nordseite nochmals verschärft wurden.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagte Michael Hafner. Und als Zusatz zu den Verkehrsmeldungen, die Straßen sind auch ziemlich verstopft in München. Das hat mein Gast der Louis Stitzinger auch gemerkt, gell, beim Herfahren.
Das ist wahr, ja.
Aber gut, dass du da bist. Wir ratschen weiter übers Bergsteigen und über die Freuden in den Bergen, auch zusammen mit deiner Frau, der Alex von Melle. Go Climb a Mountain, so heißt deine Firma, gell?
Ja, genau.
Du hast ein Logo, das hast du mir gerade gezeigt. Das ist stilisiert ein Berg, Go Climb a Mountain steht unten und dann sind da irgendwo so Schriftzeichen, die dann die Bergspitze ausmachen. Habe ich das jetzt richtig beschrieben?
Ja. Genau, ja, so kann man das sagen.
Was steht denn da?
Das bildet so einen pyramidenförmigen Berg.
Einen dreieckigen
Berg. Und das hat uns eine liebe Freundin und geniale Designerin kreiert und hat uns dann gesagt, das würde eben oben bergauf, bergab bedeuten, dass das nicht nur eine leere Behauptung war, sondern die Wahrheit habe ich irgendwann später mal in Nepal erlebt, als mich ein Sherpa so krumm angeschaut hat und dann lachen hat müssen, weil das auf meiner Mütze eingestickt war und hat dann zu mir gesagt, er kann das lesen, das bedeutet das wirklich. Und dann war mir klar, sie hat uns nicht angeschwindelt.
Genau, hast ja die Praxiserfahrung gemacht. Das ja. ist ja, glaube ich, auch eine Motivation, dass man in andere Länder kommt, mit anderen Leuten ins Gespräch, andere Kulturen kennenlernt. Wie groß ist dieser Teil von eurem Bedürfnis?
Absolut, also das ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Reisen. Und es ist schön, dass es in so vielen verschiedenen Ländern Berge gibt, weil das ist natürlich immer das Motiv, dann auch dahin zu reisen und darauf zu gehen. Man könnte sich natürlich auch irgendwas anderes dann als Objekt der Begierde suchen, aber wir sind halt nun mal Bergsteiger und deswegen machen wir das gerne. Und ganz wichtig dabei ist aber nicht da mit dem Heli hinzufliegen an den Fuß des Berges und einfach schnellstmöglich da rauf und runter zu steigen und wieder heim und wieder wie gewohnt weitermachen. Das ist für uns so ein Abenteuer auch deswegen, weil wir dadurch mit fremden Menschen in Kontakt kommen, mit Kulturen, Religionen, die wir zu Hause nicht haben und die eben besser verstehen lernen.
Muss man sich natürlich auch verständigen können. Das macht man dann mit Händen und Füßen wahrscheinlich teilweise oder ist Englisch wahrscheinlich?
Ja, mit Englisch kommt man schon recht gut in Asien zurecht. Mittlerweile, klar, auf dem Land, wenn man jetzt in Nepal unterwegs ist, da passiert es schon, dass die Leute kein Englisch sprechen oder nur die Jüngeren, die in die Schule gehen und die älteren Leute das nicht verstehen, aber da kommt man irgendwie
die mit Hand und Fuß schon zurecht. Die lesen dann das Bergauf ab und dann fangen sie zum Lachen an und dann hat man auch schon Kommunikation.
Ja, genau. Also das aber ist manchmal lustig, wie mit einfachen Mitteln sich da Gespräche anfangen lassen.
Bei dir und deiner Frau, da haben sie aber offenbar die richtigen Kenner gelernt, weil das muss man natürlich auch erst einmal müssen die richtigen zusammenfinden, die gleiche Leidenschaft und der gleichen Stärke haben.
Ja, wir haben uns natürlich bezeichnendermaßen auch am Berg kennengelernt.
Ah, ja?
Ja, bei einer Führungstour, die ich damals für den Sport der Uni eben gemacht habe. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist natürlich keine zwingende Voraussetzung, dass eine Beziehung funktionieren kann. Ich kenne auch Pärchen, bei denen er in den Bergen viel unterwegs ist und sie was ganz anderes macht und wo das trotzdem gut funktioniert. Aber ich glaube schon, dass das es viel einfacher macht, wenn man dieselbe Leidenschaft hat. Und es ist ja auch wahnsinnig schön, wenn man auf solchen Reisen dann diese Erfahrungen, die man dort sammelt, dann auch teilen kann. Da leuchten die Augen noch tiefer und das bedeutet einem dann viel, sich auch später an diese Dinge zurückerinnern zu können.
Und diese Zurückerinnerung, die findet auch statt in Vorträgen, die ihr jetzt ja macht, so mit Multimedia so und spannenden Erzählungen. Da werden die Leute eingeladen. Das ist natürlich auch ein bisschen zur Finanzierung von euch wahrscheinlich gedacht.
Ja, das haben wir ursprünglich angefangen, um unsere Reisen und die Expeditionen finanzieren zu können, die ja sehr, sehr teuer sind. Ja. Die kosten im Schnitt 10.000 Euro pro Person und das muss man erst einmal verdient haben. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass immer Leute gefragt haben, ja, wie war es denn jetzt da an dem Berg oder was habt ihr da erlebt? Und so kann man das Ganze ja, mehr Leuten zeigen, was man da erfahren hat. Und zum anderen kann man selber auch noch einmal nacherleben.
Das ist es, glaube ich, auch ganz wesentlich, dass das aufgrund dieses Vortrags, dass das auch wieder bei euch zurückkommt in der Erinnerung und lebendig wird, gell?
Ja, wenn man sich die Bilder dann wieder anschaut, das fängt schon mit der Zusammenstellung des Vortrags an, da erinnert man sich dann wirklich viel intensiver an manche Geschehnisse da am Berg und kann das viel lebendiger rekapitulieren später.
Hat sich das auf eure Lebensplanung ausgewirkt, dieses gemeinsame jährliche 1/8000er, dass ihr irgendwie sagt, wir wollen keine Kinder haben oder in der Richtung, meine ich jetzt?
Das hat sich definitiv ausgewirkt, weil wir uns immer so aufgestellt haben, dass wir relativ unabhängig sind, dass wir lange Zeit weg können.
Also keine Verpflichtungen zu Hause, die unbedingt wahrgenommen werden müssen,
ja,
keine größeren.
Zumindest nichts, was verhindern würde, dass man sagt, man kann jetzt mehrere Jahre nicht wegfahren, weil man einen großen Kredit abzahlen muss oder weil man sich jetzt hier die Verantwortung eines Hauses oder Ähnliches ans Bein gebunden hat. Und natürlich hat das auch unsere Familienplanung beeinflusst. Wir haben immer gesagt, wenn wir beide das weitermachen wollen und fahren jedes Jahr weg und machen so dann doch riskantere Dinge an hohen Bergen, dann können wir das nicht verantworten, Kinder zu Hause sitzen zu haben. Und
das
wir
macht
wollen,
man dann auch nicht, gell?
Das ist dann unverantwortlich und finde ich zumindest. Und wir wollen auch dann die Situation nicht haben, dass wir so lange Zeit ohne das Kind, das zu Hause dann bei der Oma untergestellt wird, diese Zeit dann alleine verbringen. Wenn wir ein Kind haben, dann wollen wir das auch so auskosten und die Zeit mit ihm zusammen verbringen, aber dann gehen halt keine Expeditionen mehr. Das ist
also
einfach
hat sich
so.
Tatsächlich auch auf das ausgewirkt und auf. Aber es ist eigentlich schön, dass das so gut funktioniert bei euch. Also schaut zumindest so aus.
Ja, das hat sich auf unsere ganze Lebens- und Berufssituation eigentlich ausgewirkt. Aber weil uns das immer so wichtig war, haben wir das auch gerne in Kauf genommen. Und ich bin nach wie vor zufrieden mit der Situation. Ich finde es sehr, sehr schön, wie es so läuft. Und die Alex, denke ich auch. Also die war von ihrer beruflichen Situation etwas stärker eingebunden. Jetzt wieder weniger und sie genießt, denke ich, auch diese Freiheit, diese neu gewonnene oder zurückgewonnene jetzt sehr. Wir fanden es immer sehr spannend, so vielseitig unterwegs sein zu können, auch beruflich und eben die Freiheit zu haben, zu sagen, also wir könnten im Prinzip sagen, wir fahren ein halbes Jahr nach Asien und kommen vorher nicht zurück. Also das würde jederzeit gehen. Und das ist auch im Kopf eben eine tolle Freiheit, die man dann erlebt.
Und du hast ja diese Freiheit geschaffen, indem du dich auch selbstständig gemacht hast, da schon vor einigen Jahren letztendlich, gell?
Ja, genau. Ich habe mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Vorher habe ich schon in diesem Bereich eigentlich immer gearbeitet, immer mit Bergen auch zu tun gehabt und Expeditionen, aber teilweise mehr am Schreibtisch als dann draußen in der Situation selbst. Und das hat sich 2012 dann geändert. Seitdem bin ich komplett freiberuflich unterwegs, arbeite nach wie vor auch am Schreibtisch das eine oder andere für eine Bergschule oder einen Veranstalter, konzeptionell und Kundenberatung und Ähnliches. Aber die meiste Zeit, die ich beruflich verbringe ich dann schon draußen.
Deswegen hast du eine gute Farbe. Der Louis Stitzinger aus Füssen im Ostallgäu, Extrembergsteiger, kann man so sagen, oder?
Ja, mittlerweile wahrscheinlich
schon. Skiführer bist auch Skiführer.
Berg- und Skiführer bin ich, staatlich geprüfter.
Den man auch buchen kann, aber da reden wir dann am Ende von der Sendung. jetzt erst einmal zu dir und deiner Frau, der Alex. Ihr habt vorgehabt nach Peru um da Berge zu besteigen. Dann habt ihr euch gesagt, nein, machen wir was anderes. Was war da los?
Wir wollten eigentlich dieses Jahr nach Peru fahren, das stimmt, im Sommer. Und dann 6000er und ja, andere hohe Berge besteigen. Das war so der Plan ursprünglich. Aber uns ist es dann doch irgendwo ein bisschen zu viel geworden. Bei der Alex hat sich beruflich einiges verändert. Und dann haben wir relativ kurzfristig gesagt, na, wir haben jetzt in den letzten Jahren sind wir so wenig dazugekommen, in den Bergen, in den Alpen im Sommer unterwegs sein zu können. Wir haben schon lange keine Hochtouren mehr in den Alpen so richtig am Stück gemacht, weil wir bei den Expeditionen ja immer in Schnee und Eis unterwegs sind und dann will man im Sommer nicht auch noch da im Schnee rumstapfen. Und solche Dinge sind in den letzten Jahren einfach unheimlich kurz gekommen und da hat sich dann einfach in uns so die Begierde gerät, wir wollen einfach am Stück mal in den Alpen wieder lange unterwegs sein.
Vor der Haustür,
und
genau.
Ja, da rumfahren, von Gebiet zu Gebiet reisen und Hochtouren machen, alpine Klettereien machen, das zu Hause einfach auch mal genießen, wieder diese Flexibilität, die man bei uns hat.
Ja, es ist auch weniger extrem. Wenn Sie jetzt sagt, oh, wir fahren nach Peru, da sind ein paar 6000er, wie sucht man denn die Berge aus?
Das ist heute.
Das ist auch nicht so leicht, oder? Das gibt es ja so viel.
Ja, heute ist es viel einfacher als vor 20 Jahren noch. Da hat es mitunter ganz wenig Informationen nur gegeben. Heute kann man in verschiedenen Führern blättern.
Übers Internet erfahren wir auch Folge.
Ja, übers Internet gibt es wahnsinnig viele Informationen und Bilder, die man sich anschauen kann. Und man kann auf Google Earth sich hochaufgelöste Satellitenbilder anschauen. Da kann man dann beurteilen, wie steil die Route wirklich ist und wie viel Fels drin ist und wie viel Eis. Und man kann von Fachzeitschriften wie dem American Alpine Journal zum Beispiel kann man die Chroniken online anschauen und kann schauen, welche Berge wie oft bestiegen wurden
und welche
und
Routen genommen wurden. Das muss man erstmal auswählen.
Ja, das ist heute ist das schon sehr luxuriös im Vergleich zu vor 20 Jahren und man kann sich da vor einer geplanten Tour schon sehr gut informieren.
Ich habe vor ein paar Wochen Leute gehabt, die mal mit dem Kajak am Grönland entlang fahren. Die haben auch gesagt, sie informieren sich auch über Google Earth und schauen sich das alles genau an vorher.
Das ist Wahnsinn, wie hoch aufgelöst die Bilder da teilweise schon sind. Also ich habe auch bei der Planung einer Tour eben da gesehen, dass am Fuß des Grates, den wir da besteigen wollten, sich eine Lodge befindet. Das habe ich nur auf dem Bild eben gesehen. Und daraufhin haben wir dann natürlich den Plan gefasst, in der Lodge unser Basislager dann aufzustellen.
Ja, genau.
Das wäre sehr bequem dann gelaufen, aber das, sowas kann man da eben heute rausfinden.
Aber so die erste Auswahl, man liest über die Berge oder schaut man einfach die Karte an, der kann uns gefallen oder kennt man die schon alle?
Also kann man gar nicht alle kennen.
Gar nicht kennen.
Und oft möchte man ja auch in ein neues Gebiet kommen und nicht wo man schon ein paar
das
Mal war.
Das ist ja gerade das Interessante, sich da vorzutasten.
Eben, das ist ja auch das Interessante, neue Gegenden kennenzulernen, nicht nur noch auf neue Berge zu steigen. Selbstverständlich ist es oft so, wenn man in einer Region unterwegs ist und da andere tolle Berge rumstehen, dann behält man das in Erinnerung und macht vielleicht schon Fotos und packt es später dann in den Jahren noch einmal aus. Aber es ist schon ein besonderer Reiz, auch immer in ein neues Gebiet zu kommen und die ganze Umgebung und die ganze Anreise da überhaupt nicht zu kennen. Das ist schon ein besonderes Abenteuer dann.
Und wenn es dann gelingt, ist umso schöner, gell? Das ist ja dann auch klar.
Absolut, und so hat man dann auch eine gewisse Sammelleidenschaft. Man möchte dann in einem Land auch möglichst viele Gegenden kennengelernt haben und dann sagt der Freund, du, das Eck, das wäre nochmal toll, also da hat es uns ganz gut gefallen und dann kommt man wieder auf die nächste Idee, also das geht dann immer so weiter.
Gibt es dann auch so richtig einsame Berge noch? Nicht so wie am Mount Everest, wo wirklich die Helikopter rumschwirren und die Leute schauen, dass sie nicht runterfahren, weil es so viel sind.
Ja,
da gibt es das Einsame, weil das stelle ich mir halt
vor. Ja,
absolut. Muss da dann so Berge, die einfach unbekannter sind.
Also wenn man als Trekker oder Wanderer in das Sulukumbu-Gebiet im Herbst geht, dann kann man sich das kaum vorstellen, weil da geht man wirklich Schulter an Schulter, Polonaise von Dorf zu Dorf teilweise. Ja. So schlimm ist es, ja. Da machen wir schon. Ja. In anderen Regionen, auch im selben Land, in Humla oder in Westnepal oder ganz im Nordosten Nepals Richtung Kanch, da ist dann kaum was los. Also da ist man tageweise alleine unterwegs und da erlebt man wirklich noch wahre Bergeinsamkeit.
Und wie viele 8000er gibt es eigentlich auf der Welt?
14 gibt es insgesamt und die meisten sind eben an der Grenze zwischen China und Nepal und Indien angesiedelt. Ja. Und ein Teil eben auch in Pakistan, wo jetzt gerade Besteigungssaison eigentlich für die 8000 auch ist.
Jetzt haben wir am Anfang von der Sendung gesagt, ihr habt euch vorgenommen, jedes Jahr ein 8000er. Gibt es für nächstes Jahr noch einen in Aussicht?
Nächstes Jahr haben wir schon was in Planung, aber das ist noch geheim. Das dürfen wir noch nicht erzählen.
Aha. Dann machen wir das auch nicht. Der Lustitzinger ist bei mir Bergführer, Bergsteiger, Skiführer auch, gell? Jetzt haben wir schon über eure Touren gesprochen, du und deine Frau Alex. Ihr müsst euch da natürlich auch vorbereiten von diesen, wir haben die Zelte geheißen, wo es um diese
Hypoxie-Zelte,
wo man sich an die Höhe gewöhnt. Aber eine Expedition muss natürlich noch mit vielen anderen Sachen vorbereitet werden. Wie bereitet ihr euch auf Expeditionen vor?
Selbstverständlich. Also das ist ja nur die Vorbereitung auf die Höhe, die man heute machen kann zu Hause. Wenn man allerdings die Zeit mitbringt, klassisch auf Expedition zu fahren und 6 Wochen investiert, dann kann man sich das unter Umständen auch sparen. Dann geht man einfach über ein Trekking ins Basislager hoch und bereitet sich dadurch von der Akklimatisation dann genug vor. Aber man muss zu Hause natürlich zumindest die Fitness trainieren, also die Leistungsfähigkeit, die Ausdauerleistungsfähigkeit vor allem und Kraft und Ähnliches und Technik. Und dazu muss man halt viel in die Berge gehen. Dadurch trainiert man das natürlich am besten. Und so in der Anfangsphase kann man natürlich auch laufen gehen oder radeln gehen, einfach vielseitig Ausdauersport machen, dass es einem nicht so schnell langweilig wird, weil man muss da schon relativ lang bei der Stange bleiben. So ein halbes Jahr vor einer Expedition beginnen wir eigentlich immer uns dann spezifisch noch einmal vorzubereiten auf das Ziel, das wir vorhaben.
Das ist natürlich gut, wenn man zu zweit ist, dann gibt man sich vielleicht gegenseitig einen Ansporn, oder? Wie ist das bei euch?
Ja, also manches machen wir auch zusammen dann, dass wir zum Training machen. Manches machen wir alleine, weil doch dann unterschiedliche Vorstellungen oder Vorlieben da sind und auch die Intensitäten unterschiedlich hoch sein müssen. Das passt dann nicht so gut zusammen. Aber was gut zusammenpasst, machen wir auch gerne zusammen. Da spornt man sich gegenseitig an. Und wir sind beide keine Menschen, die jetzt irgendwie viel und gut im Fitnessstudio trainieren könnten. Wir müssen da immer rausgehen
draußen
draußen leben. Und das macht dann an sich schon Spaß. Also das ist eigentlich das Optimale, wenn das Training an sich schon Spaß macht und man sich dazu nicht jedes Mal überwinden muss.
Ich finde es ja interessant, du bist der Allgäuer Quacks.
Ja.
Sagt man so bei uns, sagt man auch bei euch, oder? Quacks, oder?
Ja.
Oder Quäxle? Nein,
Quäxle. Das wäre dann schon eher Schweizerdeutsch.
Genau. Aber deine Frau, die ist aus dem hohen Norden. Wie sind die auf die Berge gekommen? Also das ist auch interessant. Die ist doch da aus einer Gegend, wo es gar keine Berge gibt.
Ja, die ist in Hamburg geboren
und
in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Ganz genau, ja. Also mehr am Nordseestrand als in den Bergen unterwegs gewesen, sicher in jungen Jahren. Aber sie hat dann, wie ihre Mutter, auch in Bayern, in München studieren wollen und ist für Geographiestudium eben nach München gekommen und hat in der Kindheit schon mit Skifahren Kontakt gehabt und mit Wandern und hat das damals schon genossen und hat dann in ihrer Studienzeit mit dem Bergsport auch etwas härterer Prägung angefangen. Also ist Wasserfall, Eisklettern gegangen und Skitouren und hat das Ganze auch durch viele Kurse des Hochschulsports intensiviert und ist da wahnsinnig rumgekommen und hat sehr vielfältige Dinge unternommen und innerhalb weniger Jahre wahnsinnig ein Repertoire an Touren zusammenbekommen. Und da hat sie eben wirklich die Leidenschaft Bergsport so richtig in sich entfacht und seitdem hat sie eigentlich nicht mehr aufgehört damit.
Also sind die Gene schuld, nicht die Herkunft eigentlich?
Was ja, das ist ja manchmal so, dass man das, was man, wofür man wirklich brennt, dann erst ein bisschen später kennenlernt im Leben. Aber das war anscheinend das, was sie fasziniert hat und wozu sie eben früher nicht so die Gelegenheit oder die Chance hatte, weil um Hamburg rum gibt es einfach wenig Berge, gell? Wellenberge
vielleicht. Ja, Wellenberge, genau. Das war fast schon unser Ratsch mit Louis Stitzinger. Danke, dass du gekommen bist durch den Stau der Stadt.
Hat mich gefreut, da sein zu dürfen. Das war nicht.
Ja, ja, wir sind froh, dass du da bist. Jetzt noch eine Frage. Jetzt hast du so viel erzählt. Kann man dich denn buchen, wenn man sagt, Mensch, das ist ein netter Mensch, der kennt sich aus. Wie kann man den Louis Stitzinger denn buchen als Bergführer?
Ja, ich arbeite natürlich auch als Bergführer noch vor der Haustür oder in den Alpen. Nicht nur auf Expeditionen. Ich habe eine Internetseite, die heißt Go Climb a Mountain. Also gehen wir am Berg
also
besteigen.
In einem Wort durch
auf Deutsch.
Go Climb a Mountain.
Genau. Go Climb a Mountain in einem Wort.de. Und da sind Touren zu finden, die ich mit fixen Termin über das Jahr hinweg mache, die offen ausgeschrieben sind. Oder man kann mich natürlich da auch gut kontaktieren und nachfragen, ob eine Wunschtour speziell möglich wäre. Da finden wir immer Wege und Lösungen.
Und da habe ich auch drauf gefunden, haben wir natürlich vor der Sendung auch geschaut, dass deine Frau Yoga-Unterricht gibt
in
Schwangau.
Genau. Auch das. Also es geht auch das eine Mischung aus Yoga und Wandern oder Bergsteigen oder Klettern und Yoga. Also das ist das alles
Yoga ist
möglich.
Gar nicht so schlecht, so, damit man fit bleibt, also gerade fürs Bergsteigen. Gell?
Also du wirst lachen, ich habe selber mit dem Yoga irgendwann auch angefangen, weil ich mit der Wirbelsäule immer schon ein bisschen Probleme hatte und das mit der Bandscheibe wurde mit steigendem Alter nicht besser und da hat mir die Alex einfach mal eine Reihe an Übungen zusammengestellt, die ich dafür machen kann und das hat es wirklich verbessert und so gibt es da auch für andere Wehwehchen durchaus Möglichkeiten darauf einzugehen und es ist natürlich auch sehr entspannend, das Ganze.
Go Climber Mountain, da findet man alles, was man braucht.